Deutschlandfunk Interview.
Überall in Europa drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, ein regelrechter Überbietungswettbewerb der einzelnen EU-Länder. Ein Land prescht vor, andere ziehen nach und am Ende versucht die EU-Kommission, das in eine Linie zu fassen. Das gemeinsame Handeln, es wird beschworen, doch die Koordination der Maßnahmen innerhalb der EU, die könnte besser sein, beklagt auch die Kanzlerin. Sind all diese jetzt beschlossenen Maßnahmen sinnvoll und was könnte uns noch blühen in Deutschland? Das besprechen wir jetzt mit dem Virologen Martin Stürmer, lange an der Uni Frankfurt, jetzt in einem privaten Labor, in dem unter anderem auch Corona-Tests ausgewertet werden. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr May.
Herr Stürmer, Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, Sie können gerade selbst nicht arbeiten. Sie sind in Selbstquarantäne. Warum?
Ich war bis zum Sonntag in Tirol zum Skilaufen und plötzlich hieß es von Seiten des Robert-Koch-Institutes, Tirol gehört zu den Risikogebieten für Corona. Und entsprechend haben wir uns in Selbstquarantäne nach Absprache mit unserem Arbeitgeber begeben, damit wir eben kein möglicherweise Virus ins Labor tragen. Und wenn das passieren würde und wir können die Tests nicht mehr durchführen, das wäre natürlich dramatisch.
Aber Sie haben Symptome, haben Sie keine?
Nein, und ich habe keine Symptome, ja.
Wie lange müssen Sie noch?
Jetzt bis anderthalb Wochen noch.
Okay, also das Virus, das kann man sagen, das wird auf jeden Fall seinen Weg durch Europa nehmen.
Da gehe ich von aus. Also wir haben ja jetzt über diverse Maßnahmen auch im Bericht gehört, europaweit vielleicht ein bisschen koordinierter als zuvor. Ich finde immer das Beispiel Italien sehr, sehr dramatisch und sehr eindrücklich. Italien war ja eigentlich auch einer der Vorreiter für relativ schnelle, relativ restrikte Maßnahmen und trotzdem reden wir in Italien über fast 28.000 Fälle und dementsprechend können wir immer ein bisschen dahin gucken, um sehen, was uns auch in Deutschland erwarten wird.
Also wenn wir auf die Zahlen in Deutschland schauen, dann entwickelt sich die Kurve ja im Prinzip genauso, wie sie es sich in Italien entwickelt und wie es auch Experten prognostiziert haben. Man kann also sagen, das Virus ist auf seine Art und Weise berechenbar.
Berechenbar? Jein. Also wir wissen natürlich, wie es übertragbar ist. Das Hauptproblem, das ist ja das, was wir schon seit relativ langer Zeit jetzt wissen, ist, dass das Virus eben übertragen werden kann von Menschen, die ganz, ganz milde Symptome oder gar keine Symptome haben. Und das macht es schwierig, überhaupt das Ausbruchsgeschehen zu steuern oder zu unterbinden. Und insofern ist es in diesem Kontext nicht berechenbar. Aber man kann natürlich aufgrund der Fallzahlen in diversen Ländern Rückschlüsse ziehen, was einem selbst blüht, ja.
Jetzt verabschieden Bund und Länder täglich immer drastischere Maßnahmen. Europaweit werden diese Maßnahmen verabschiedet. Spielplätze sollen fast überall geschlossen werden. Ist das alles richtig? Ist das die einzige Möglichkeit?
Es sieht so aus, als ob wir nicht mehr viel Möglichkeiten haben, als das zu tun. Die Maßnahmen, die Bundesregierung jetzt hier auch durchgeführt hat, waren ja immer situativ angepasst. Und man hat in kleinen Schritten versucht, mit Maßnahmen, ohne das öffentliche Leben zu sehr zu beschneiden, die Verbreitung des Virus zu unterdrücken sondern zu reduzieren. Und muss natürlich jetzt aufgrund der Fallzahlen einfach sehen, so funktioniert es nicht und dementsprechend wird einfach jetzt zu diesen rigorosen Maßnahmen gegriffen.
Ausgangssperren gibt es hier noch nicht, in vielen anderen europäischen Ländern, Italien, Spanien, sehr wohl. Jetzt hören wir von einigen Ihrer Kollegen, dass die sagen, wenn man gerade nicht die Köpfe zusammensteckt draußen und allgemeine Verhaltensregeln beachtet, dann ist eine Ansteckung an der frischen Luft eigentlich höchst unwahrscheinlich. Welchen Sinn macht also dennoch so eine Maßnahme?
Naja, ich glaube, dass die Versuch ist, einfach solche Sachen zu vermeiden, wie vielleicht gestern oder vorgestern passiert. Es ist ein schöner Sommertag oder Frühlingstag, besser gesagt. Die Menschen gehen raus und sitzen doch im Café und treffen sich. Und ich stimme dem zu, was meine Kollegen auch sagen. An die frische Luft zu gehen, ist erstmal kein Grund, Angst zu haben vor einer Infektion. Weil wenn ich jetzt mit meiner Familie in den Wald gehe, da zum Beispiel, oder ins Feld, da ist gar kein Problem. Und wenn entsprechend die Abstände eingehalten werden, ist auch das überhaupt kein Problem, es möglich zu machen. Also insofern finde ich, dass man rausgehen kann. Eine Ausgangssperre versucht natürlich zu verhindern, wenn wir sie denn wirklich bekommen, dass eben die Menschen einfach auch sich trotzdem in der Stadt oder irgendwo treffen.
Jetzt gibt es oder wir beobachten dann doch auch eine Meinungsverschiedenheit zwischen Virologen. Es gibt auf der einen Seite zum Beispiel den Professor Alexander Kekulé, der im Gegensatz zum Beispiel zum Robert-Koch-Institut sagt, gerade aus dem Wissen heraus, wie sich das Virus entwickelt, hätte man spätestens ja nach den Winterferien, nach den Skiferien, nach den Karnevalsferien, als ja viele in Europa unterwegs waren, wo schon klar war, dass das gerade in Italien außer Kontrolle gerät, die Schulen schon da für 2 Wochen dicht machen müssen. Und jetzt sei man im Prinzip zu spät dran. Sind Sie seiner Meinung?
Es ist im Nachhinein natürlich immer schwierig, das oder zu kommentieren, weil hinterher sind wir natürlich immer klüger. Es ist natürlich ein korrekter Aspekt, je früher man alle möglichen Infektionsketten unterbindet oder Infektionsübertragung unterbindet, umso besser ist es. Und natürlich wäre die Schulschließung eine Möglichkeit gewesen. Auf der anderen Seite ist es ja mit der reinen Schulschließung nicht getan, weil das Problem wird dann sein, wenn ich die Schulen schließe, was machen wir denn mit unseren Kindern oder die Kindergärten? Was machen wir mit unseren Kindern? Der erste Reflex wird sein, ach, dann können Oma und Opa auf die Kinder aufpassen. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was gar nicht geht, was wir eigentlich vermeiden wollen, dass die ältere Generation jetzt doch mit den Kindern zu sehr in Kontakt kommt. Und das zweite Problem, was ja auch ad hoc nicht zu lösen war, wie ist es mit der Betreuungssituation oder mit der Situation in Krankenhäusern, in Arztpraxen, bei der Polizei, Feuerwehr, wenn jetzt plötzlich die Eltern alle zu Hause bleiben müssen, dann machen wir auch da Engpässe.
Aber es geht ja doch. Jetzt führt man eine Notfallbetreuung ein, also Lösungen wären ja vorhanden, wahrscheinlich auch vor 2 Wochen, wenn man sich die überlegt hätte.
Ja, sicherlich, das wäre, aber es war noch nicht in dem Sinne durchdacht und ich glaube, die Notwendigkeit hat man von Seiten der Behörden noch nicht gesehen. Und man hat natürlich keine generellen Schulschließungen gemacht, man hat sie partiell gemacht, je nachdem, wo sie aufgetreten sind, die Häufung der Infektionszahlen. Also insofern hat man natürlich situativ schon dieses Mittel der Schulschließung, Kindergartenschließung genutzt. Aber Sie haben recht, natürlich nicht deutschlandweit. Und es mag sein, dass wir durch die Maßnahme auch vielleicht etwas weniger Infektionen gehabt hätten. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es den ganzen Prozess maximal verlangsamt hätte und nicht aufgehalten hätte.
Was ich ja ziemlich frappierend finde, um mal auf was Positives aus deutscher Sicht zu schauen, dann ist das die völlig unterschiedliche Zahl an Todesfällen innerhalb Europa. Wir müssen gar nicht nach Italien schauen, es reicht ja Frankreich. Vergleichbare Zahl an Corona-Fällen, aber deutlich weniger Tote. Deutlich über 100 in Frankreich, hier keine 20. Mhm. Wie erklärt sich das?
Es gibt ja verschiedene Ideen. Die eine ist die Frage, wer wird getestet in den verschiedenen Ländern? Werden nur die Schwerkranken getestet? Dann habe ich natürlich potenziell im Rahmen der Testung, der positiven Testung, einen höheren Anzahl von Hochrisikopatienten. In Deutschland testen wir eher relativ breit. Deswegen ist zu vermuten, dass wir einfach aufgrund der hohen Fallzahlen bei vielen möglicherweise mildsymptomatischen, asymptomatischen eben einfach in der Relation weniger Todesfälle haben, weil wir einfach andere Leute, andere Populationen testen. So könnte man sich das erklären.
Heißt das, wir sind gut davor?
Ich denke mal, wenn wir in anderen Ländern mehr testen würden, die Dunkelziffer wird in vielen Ländern sehr hoch sein an Fällen. Da müssen wir einfach von ausgehen, dass wenn wir wirklich die breite Bevölkerung durchtesten, dass wir in allen Ländern mehr Fallzahlen bekommen. Und ich glaube, dass sich dann die Raten auch eher deutlich annähern werden.
Sie arbeiten ja in einem Testlabor. Wie stehen wir denn da bei den Tests?
Ich glaube, dass wir alle miteinander in Deutschland an der Kapazitätsgrenze arbeiten, was
also
die Testung angeht. Ich würde jetzt mal behaupten, es ist nicht mehr so viel Spielraum. Der Vorteil in Deutschland ist, dass es hier kein nationales Testzentrum oder irgendwas gibt, sondern dass wir von vornherein die Möglichkeit hatten, breit die Testung in verschiedenste Labore zu verlagern und somit die Last von einem Speziallabor sozusagen zu verteilen auf viele, viele Arme.
Mhm. Man hört ja aus den ersten Arztpraxen, dass die Tests langsam ausgehen und jetzt soll eigentlich die Zahl erst richtig steigen. Die Krankenhäuser sprechen von einer Verdreifachung der Patientenzahl, mit der sie rechnen. Wird das noch zu einem Problem?
Ja, man muss gucken, dass natürlich der Nachschub an Material gesichert ist. Das ist halt eben das Hauptproblem, was Sie richtig ansprechen. Wir brauchen Abstrichtupfer, damit überhaupt das Material aus dem Rachen sozusagen ins Labor gelangen kann. Und dann brauchen wir natürlich auch die Testkomponenten, um entsprechend den Test auch durchzuführen. Und bis jetzt sieht es so aus, dass die Lieferwege wohl noch okay sind. Zumindest kann ich das für unseren Bereich sagen. Aber das mag natürlich auch ein Problem kommen, je mehr Testungen auch weltweit durchgeführt werden. Das wird in Lieferengpässe auch von den entsprechenden Zulieferfirmen geraten.
Herr Stürmer, jetzt schauen ja alle oder sind ja alle gespannt darauf, was in 10 Tagen passiert, wie sich die Kurve entwickelt, wenn man sehen kann, ob die Maßnahmen, die jetzt eingeführt sind, ob die greifen. Angenommen, wir stellen tatsächlich fest, diese Ansteckungskurve flacht ab, wir haben kein exponentielles Wachstum mehr, weil sich alle an eben diese Hygieneregeln und die Maßnahmen zur Kontaktvermeidung gehalten haben. Wie schnell können wir dann zum Normalstand wieder zum Normalzustand wieder zurückkehren?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1-Million-Dollar-Frage gerade. Ne?
Genau. Sicherlich nicht unmittelbar danach. Es wird sicherlich eine Nachbeobachtungszeit geben müssen. Und da lohnt es sich vielleicht, auch wenn ich immer bei den Zahlen aus China so ein bisschen vorsichtig bin, sie zu interpretieren, da wird ja jetzt so langsam das normale Leben wieder eingeführt. Insofern ist das vielleicht so eine Idee, weil man anfängt, wieder ein bisschen mehr in die Normalität zu bekommen. Das wird eine spannende Frage sein, inwieweit sich das Virus sozusagen eliminiert oder uns sozusagen die nächsten Jahre begleiten wird. Also das ist ja auch noch nicht ganz geklärt. Da gibt es ein paar Faktoren, die das positiv oder negativ beeinflussen werden.
Aber mit 2-3 Wochen ist es wahrscheinlich nicht getan.
Ich gehe nicht davon aus.
Ja. Jetzt nach dem, was alle diversen Experten sagen, müssen wir ja einen Punkt erreichen. Korrigieren Sie mich, wenn ich irgendwo falsch bin, an dem wir 60-70% der Bevölkerung sozusagen, 60-70% der Bevölkerung, die Kontakt hatten mit dem Virus, dass die in Kontakt gekommen sind und so dann eine gewisse Immunität erreicht haben. Mhm. Das würde dann dazu führen, dass sich die Verbreitung automatisch abschwächt, einfach weil nicht mehr genug Menschen zum Anstecken da sind. Das Ganze muss aber so langsam geschehen, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird, also dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig ins Krankenhaus eingeliefert werden. Heißt das nicht im Umkehrschluss, wenn wir die Ausbreitung aber zu sehr verlangsamen mit diesen ganzen Maßnahmen, dann müssen wir uns über Monate auf diese Quarantänemaßnahmen einstellen?
Ja, das ist durchaus ein berechtigtes Argument, ja. Nein, ich glaube aber trotzdem, dass das Ziel wichtig ist, eben wie Sie es formuliert haben, die Infektionskurve eben abzuflachen, damit unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Und das ist natürlich das, wo wir alle den Beitrag zu leisten können in unserem Solidarsystem, dass wir halt sagen, okay, solange die Gefahr besteht und wenn es eben halt auch etwas länger ist als ein paar Wochen, trage ich meinen Teil dazu bei und helfe mit, dass wir eben alle zusammen diese Infektion schultern und nicht dafür sorgen, dass aufgrund des Egoismus doch mehr Menschen krank werden und unser Gesundheitssystem vielleicht doch überlastet wird. Mhm. Ja.
Jetzt propagieren ja einige ganz genau den gegenteiligen Ansatz. In Großbritannien wurde das, glaube ich, bis zum Wochenende zumindest versucht, nämlich dafür zu sorgen, dass sich schnell viele gesunde, junge Leute anstecken und dass man im Prinzip nur die Risikogruppe, die man ja relativ klar definieren kann, Ältere und Menschen mit Vorerkrankung, dass man nur die schützt. Das hätte den Charme, dass man das öffentliche Leben und auch das Wirtschaftsleben möglicherweise nicht so weit zurückfahren müsste. Kann das funktionieren?
Ja, Sie sprechen so Art Corona-Partys an und sowas. Ja. Halte ich immer für sehr gefährlich, weil wir natürlich auch zum einen nicht wissen, wenn jetzt massiv viele junge Menschen sich anstecken, ob nicht vielleicht doch auch dort Fälle auftreten werden, die intensivpflichtig werden, weil so ganz an den jungen Menschen vorbeigeht die Infektion auch nicht. Nur weil sie deutlich weniger schwere Verläufe haben, heißt es ja nicht, dass die jungen Menschen gar keine schweren Verläufe haben werden. Insofern rate ich von so einem unkontrollierten Infektionsgeschehen einfach auch ab.
Dann gibt es ja noch die ganz andere Seite, vehement vertreten durch den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten und Kieler Lungenarzt Wolfgang Wodak, der sagt sinngemäß, dieses Coronavirus sei überhaupt nichts Außergewöhnliches. 15% der saisonalen Grippekrankheiten würden eh durch Coronaviren hervorgerufen. Das Ganze sei ein Hype, ausgelöst durch einige Wissenschaftler und die Maßnahmen völlig übertrieben. Mhm. Ist da was dran?
Also sagen wir mal, fangen wir an mit dem, was richtig ist. Wir kennen Coronaviren tatsächlich schon sehr lange. Uns begleiten Coronaviren tatsächlich jedes Jahr in unserer Erkältungssaison, das stimmt. Und damit war es das auch schon. Ja. Wir reden jetzt hier nicht von einem bekannten Coronavirus, von so einem neuen Coronavirus, was mit einer deutlich höheren Aggressivität und Mortalität einhergeht. Insofern ist das ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich und dem kann ich definitiv nicht zustimmen.
Also es ist tatsächlich so, dieses Coronavirus ist genauso gefährlich tatsächlich, wie alle anderen sagen.
Ja, definitiv.
Womit müssen wir dann schlimmstenfalls tatsächlich rechnen?
Ja, wenn wir jetzt mal diese Zahl von 60 bis 70% der deutschen Bevölkerung durchrechnen, die infiziert werden, je nachdem über welchen Zeitkorridor wir reden, ist es aber egal, in der Absolutzahl. Und wir gehen mal von einer Sterblichkeit von etwas unter 1% aus. Und sagen wir mal, 50 Millionen Mitbürger würden infiziert werden. Und wir würden bei 1% reden, dann sind wir bei knapp 500.000 zusätzlichen verstorbenen Mitbürgern. Und das ist ungefähr das, was man einfach sich auch mal vor Augen führen muss, welche Dimension das hat. Und 500.000 Menschen, das ist ja nicht ganz wenig.
Ja. Zahlen, die man nicht oft genug nennen kann in diesen Tagen. Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer war das. Herr Stürmer, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.